Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, wer ist von euch ein regelmäßiger oder vielleicht sogar mehr oder weniger leidenschaftlicher Museumsbesucher? Ah, doch, so ein paar. Manche wiegen den Kopf so halb. Ich muss zugeben, ich frage dann immer, was für ein Museum. Ich war als Kind in so vielen Museen. Deswegen suche ich mir das jetzt genau aus. Aber man kann da schon auch noch schöne Sachen drin finden. Und ich finde es spannend, dass man da ja schon so in so einer ganz anderen Sphäre fast ist. Also man wird in eine andere Welt mit hineingenommen. Vielleicht riecht es auch ein bisschen anders. Und man findet seinesgleichen. Man hat vielleicht auch sogar eine Sache, die man unbedingt sehen will, weil es die nur in diesem einen Museum zu sehen gibt. Wenn ich jetzt so an die Sixtinische Kapelle denke, gut, da kommt man nicht jedes Mal hin, aber da weiß man dann genau, was man sich alles angucken will und braucht einen guten Museumsführer. Vielleicht bucht man gleich den Audioguide mit dazu, um sich die Bilder dann noch etwas mehr im Detail erklären zu lassen. Aber man muss irgendwie zielgerichtet bleiben, ja, das Ziel vor Augen bleiben, damit man sich dann nicht bei anderen Sachen verheddert und dann hat man gar nicht mehr Zeit für das, was man eigentlich angucken wollte, was aber im Inneren des Museums ist und wo man erstmal ein bisschen durchlaufen muss, bis man das gefunden hat. Und manch anderes ist ja auch interessant. Jetzt können wir hier mal ein Bild anmachen. Ich weiß nicht, ob das so euer Vorzug ist, ob euch das gefällt, was ihr da seht, oder ob ihr sagt, für sowas gehe ich nicht ins Museum. Aber wir stellen uns jetzt vor, wir sind im Museum und vielleicht können wir dann auch mit der Predigtüberschrift was anfangen. Führung durch den Heiligen Geist. Wie durchs Museum, ja. Und nun wollen wir gemeinsam den Bibeltext lesen in unserer Reihe, wahrscheinlich der drittletzte Teil von unserer Reihe durch den Galaterbrief des Paulus, Verse 16 bis 26. Ich sage euch, führt euer Leben durch den Heiligen Geist, dann werdet ihr den sündigen Leidenschaften nicht nachgeben. Die alte Art, Luther übersetzt das Fleisch, die alte Art steht nun einmal im Widerspruch gegen den Geist und der Geist seinerseits gegen die alte Art. Beide liegen im Kampf gegeneinander. Darum könnt ihr nicht das tun, was ihr eigentlich wollt. Lasst ihr euch vom Heiligen Geist regieren, dann seid ihr frei. Frei von der Knechtschaft des Gesetzes. Es ist doch deutlich, wie die Werke des Fleisches oder der alten Art aussehen. Sexuelle Unmoral, hemmungslose Zügellosigkeit, Anbetung selbstgewählter Idole, abergläubisches Vertrauen auf übersinnliche Kräfte, Feindschaft, Zank, Eifersucht, Wutausbrüche, Egoismus, Uneinigkeit, Spaltungen, Missgunst, Betrunkenheit, Fressgelage und ähnliche. Ich sagte es schon und wiederhole es jetzt, alle, die sich daran beteiligen, werden bei der Königsherrschaft Gottes nicht dabei sein. Die Frucht, aber die der Heilige Geist wirkt, ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Güte, Treue, Freundlichkeit, Selbstbeherrschung. Dagegen kann kein Gesetz etwas haben. Die Menschen, die Christus gehören, haben ihr altes, selbstsüchtiges Wesen gekreuzigt, zusammen mit ihren falschen Leidenschaften und Begierden. Lasst uns also nicht das Ziel verfolgen, von den Menschen geehrt zu werden. Das ist doch nur leerer Betrug. So versuchen wir nur einander zu übertrumpfen und werden sogar neidisch aufeinander. Herr Jesus, bitte gib, dass wir diesen nicht ganz leichten Text verstehen, rechten Zugang dazu finden, ja, und du uns in rechter Weise leiten kannst. Amen. Ja, sind wir mal ganz gespannt hier, was die Museumsführung so bringt. Führt euer Leben im Heiligen Geist. Klingt irgendwie, ja, nett, interessant, ein bisschen irgendwie unrealistisch. Durchs Museum kann ich gehen, aber durch den Geist, wie soll ich denn da gehen? Und dann sagt er, ihr werdet den sündigen Leidenschaften nicht nachgeben. Das ist eine Verheißung, ja? Haltet euch schön an den Heiligen Geist, an Gott in euch, die ihr Jesus angenommen habt, dann wird das eigentlich gar nicht so schwer. Der Heilige Geist ist vielleicht nochmal gut, das so ein bisschen zu klären. Der Heilige Geist ist Gott in dir. Ist also nicht irgendeine esoterische Energie, irgendeine Jesus-Erscheinung oder wo ich mich auf mein inneres Chi konzentriere und auf einmal kann ich über Kohlen laufen. Das gibt es ja tatsächlich, dass Leute das können, wenn sie sich darauf konzentrieren. Da ist also auch eine reale Macht dahinter. Aber wenn es eben nicht Gottes Macht ist, dann ist es eine andere Macht. Und der Heilige Geist, naja, zum Vater kriegt man irgendwie Zugang. Einen Vater hat irgendwie jeder Mensch. Manche würden vielleicht sagen, okay, ich habe keinen Vater, ich hatte nur einen Erzeuger. Das ist dann auch schwierig, sich Gott als Vater vorzustellen. Das kann ich verstehen. Aber ich denke mal, viele von uns hatten einen guten Vater und andere dürfen Gott als liebenden Vater kennenlernen, weil er sagt, das, was dein Vater nicht ausfüllen konnte, das will ich dir geben. Auch wenn es dir vielleicht schwer vorstellbar ist. Und der Vater hat dich so sehr lieb, dass er Jesus geschickt hat, sowohl Gott als auch Mensch. Dass er gestorben ist für deine Schuld und für die der anderen, für deine Verletzungen und für die der anderen. Okay, aber der ist dann wieder in den Himmel hochgefahren. Toll, jetzt ist er weg. Was soll denn das? Deswegen ist der Heilige Geist da. Der will dich an das erinnern, was Jesus gesagt hat. Und wenn du mutlos bist und betest, ist der Heilige Geist der, der die Verbindung, die Flatrate herstellt. Und er ist im Grunde eine unsichtbare Person, die dich versteht. Und auch Gebete, die manchmal irgendwie schwer sind und die vielleicht gar nicht wie ein Gebet wirken, so zu Gott schickt, dass es richtig angeht, ankommt. So ein richtiger Übersetzer, wenn man so will, zwischen Mensch und Gott. Und Paulus will uns ermutigen, so eng mit dem Heiligen Geist verbunden ist, wie man mit der ganzen Museumsatmosphäre verbunden ist, wenn man im Museum ist. Mit Leuten, die vielleicht ein bisschen komisch sind, vielleicht manche auch nicht, aber man trifft da bestimmt auch Leute, wo man sagt, okay, mit denen bin ich jetzt auch bei der Führung dabei. Und da kommst du an Bereichen, an Bildern oder an Gegenständen vorbei, die du komisch findest, die du langweilig findest, manches ist vielleicht interessant. Aber so ist das ja in der Gemeinde auch. Man wird mit allem irgendwie zusammengepackt, was sich so vom Heiligen Geist oder wer sich so vom Heiligen Geist leiten lässt. Und er verliert das Ziel nicht aus den Augen. Und er ist mehr als Professor Google oder mehr als ChatGPT. Und ChatGPT könnte man ja fast schon sagen, wer sich das runterlädt, also der braucht Google nicht mehr. Da ist Google Dummheit dagegen. Wobei ChatGPT sich ja auch sehr aus Google zusammenspeist, aber eben selber auch noch ein Stück weit künstlich intelligent ist. Gut, das wäre ein Thema für sich. Also vielleicht können wir uns das als erstes mitnehmen im praktischen Museumsalltag. Da will der Heilige Geist uns führen. Nächster Vers. Die alte Art steht nun einmal im Widerspruch gegen den Geist und der Geist seinerseits gegen die Art, die alte Art. Beide liegen im Kampf gegeneinander. Darum könnt ihr das nicht tun, was ihr eigentlich wollt. Hat Paulus schon mal im Brief an die Römer verwiesen? Oft tut man das, was man nicht will, und das, was man nicht will, das tut man, auch als Christ. Und das liegt daran, dass irgendwie zwei Naturen in einem kämpfen. Wie so zwei Löwen, vielleicht kommt das hier gleich mal. Genau, könnt ihr das sehen? Links ist so ein Löwe, der scheint irgendwie zu lachen, zu schreien, sich zu freuen, keine Ahnung, wie das kleine Kind da. Und rechts ist so ein Löwe, na, mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Und vielleicht kann man das so vergleichen mit der Kraft des Heiligen Geistes, und mit der alten Natur, die immer noch versucht, dich zur Sünde zu verleiten und Dinge zu tun, die du eigentlich gar nicht tun willst. Die dir und anderen schaden und die eine Trennung zu dir und Gott bewirken. Für alle Menschen, die Jesus ihr Leben anvertraut haben, sagen, du sollst der Herr in meinem Leben sein. Dein Wille ist gut und ich will immer mehr lernen, das umzusetzen und mit dir zu leben und in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben, dass du mich durch den Alltag leitest. Ja, die haben eine neue Identität. Aber die sündige Natur ist noch lebendig. Ja, sonst werden wir irgendwie abgehoben, wenn wir das leugnen. Das sagt auch der Johannes in einem seiner Briefe, wenn wir sagen, wir hätten keine Sünde, betrügen wir uns selbst. Und sie begehrt auf und versucht, sage ich mal, in dem Sinne das Mädel zu zerreißen und der gute Löwe will das Mädel schützen. Und das Schöne ist, der gute Löwe, der ist viel stärker. Jesus ist viel stärker als der Teufel. Er hat ihn besiegt, hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Und er ist nicht liegen geblieben oder hängen geblieben, er ist auferstanden. Deswegen feiern wir ja Ostern. Und jetzt ist die Frage, von wem lassen wir uns regieren? Begreifen wir unsere Identität in Christus so, dass der Heilige Geist über unser ganzes Leben bestimmen darf? Oder glauben wir doch so dem anderen und lassen uns vielleicht immer mehr darauf ein und sagen, oh, das ist nett, ich weiß, es ist nicht gut, ist mir egal. Und manchmal vielleicht sogar, wenn es uns nicht egal ist. Von wem lassen wir uns regieren? Darf der Heilige Geist regieren? Und das ist natürlich jetzt auch wieder spannend, ne? Wie du es auch angesprochen hast, Micha, jetzt wird die neue Regierung gewählt, vielleicht eine neue. Wir konnten heute unseren Teil dazu beitragen, dass vielleicht alte oder aktuelle Freiheiten erhalten bleiben, vielleicht auch neue dazukommen. Da hat man irgendwie Hoffnungen beim Wechsel, vielleicht auch Befürchtungen. Und irgendwann fängt man wieder an zu meckern. Gerade in Deutschland sind wir gut da drin. Fand ich schön, gestern in der Demo hat einer gesagt, wir sollten eine Meckersteuer erheben für uns Deutsche. Wir meckern dermaßen viel und eigentlich kann jeder, der hier ist, sagen, Mensch, cool, dass wir in so einem tollen Land uns leben und befinden, aber so viel zu meckern. Wer hier lebt, hat eigentlich nicht allzu viel Grund zu meckern oder ein relativ hohes Niveau zumindest. Und trotzdem fragt man sich, wer gebraucht wie seine Macht, wenn er an der Macht ist, wenn er was zu sagen hat. Und bei Jesus gibt es eine komplett andere Richtung. Wenn der Heilige Geist regiert, bedeutet das Freiheit. Wo der Heilige Geist regiert, regiert Freiheit. Kein Gesetz, das einen knechtet. Er hat doch ein Gesetz, das Gesetz der selbstlosen Liebe. Und dann kannst du tun und lassen, was Christus will. So hat es Hans-Joachim Eckstein mal formuliert. Der Heilige Geist gibt dir die Kraft, wenn du ihn regieren lässt, zu tun und zu lassen, was Christus will. Und das bedeutet letztlich Freiheit. Machen wir den nächsten Punkt. Die Führung des Heiligen Geistes bedeutet, ja, Freiheit, eine Freiheit, von der du regiert wirst und zu tun und zu lassen, was Christus will. Noch eine Folie weiter. Und jetzt legt Paulus richtig los. Man denkt, was ist denn das jetzt für ein Widerspruch? Was soll denn das? Jetzt legt er hier mit einem richtigen Lasterkatalog los und sagt, was irgendwie alles nicht gut ist, nachdem er zuvor von Freiheit gesprochen hat. Das ist schon ein bisschen verwirrend auf den ersten Blick. Im Brief an die Korinther und im Brief an die Römer bringt er was Ähnliches, also scheint das hier kein Ausrutscher zu sein. Der Inhalt ist auch recht ähnlich. Und er will eine Unterscheidung deutlich machen, und zwar den Unterschied zwischen Gesetzesfreiheit und Gesetzlosigkeit. Gesetzlosigkeit und Gesetzesfreiheit. Und so ist ja auch der Galaterbrief hier, diese Verse sind so aufgebaut, jetzt kommt erst der sogenannte Lasterkatalog und dann kommt die Frucht des Geistes. Und dieses Bild, das werdet ihr jetzt sehen, diese Farben, weiß, rot und grün, werde ich einander nachher auch so gegenüberstellen. Dass wir sehen sozusagen die Frucht der alten Natur und die Frucht der neuen Natur. Wer kennt, hat sowas schon mal erlebt hier, was ihr hier seht? Furchtbar. Wenn dir das begegnet, womöglich auf der Autobahn oder wenn gleich eine Kreuzung kommt und eine Ampel, denkst du dir, nein, 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 was soll ich denn jetzt machen? Die Sonne steht dermaßen schief. Mir geht das manchmal so, wenn ich im Winter tatsächlich nach Löbau fahre. Und die Sonne, jetzt ist es ja ein bisschen vorbei, aber in den Zeiten des Hochwinters, wenn die Sonne schon so tief steht, schon am frühen Nachmittag, oh, das ist manchmal richtig gefährlich. Und das sind die Sachen, wenn man mit dem Gesetz in Konflikt kommt, obwohl man es gar nicht will. Wir fragen uns bestimmt jetzt immer noch, was soll das eigentlich? Gesetzlosigkeit, Gesetzfreiheit. Entweder es gibt ein Gesetz oder keins. Fertig. Wie ist denn das jetzt in der Bundesrepublik? Für wen gilt das Grundgesetz? Dürft ihr gerne mal was reinrufen. Genau. Und für jeden, der vielleicht hier auf Urlaub ist oder vielleicht hier mal Bürger werden will, wahrscheinlich gilt das Gesetz in großen Zügen auch für diejenigen. Es gibt da gewisse Sonderregelungen, aber es gibt ein Grundgesetz, das gilt. Zweite Frage. Seid ihr deshalb freie Bürger? Sind wir deshalb freie Bürger? In gewisser Weise schon. Grundsätzlich ja, auf jeden Fall. Du bist sozusagen frei vom Gesetz, aber nicht los. Du bist ein freier Staatsbürger. Du musst diesen Staat nicht fürchten. Du hast Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Redefreiheit in weiten Teilen. Aber man kann auch in einen Konflikt mit dem Gesetz kommen. Natürlich, je mehr sich eine Regierung von Gott verabschiedet, desto mehr oder desto wahrscheinlicher ist es, dass wir Christen mit der Regierung in Konflikt kommen, obwohl wir es eigentlich gut meinen. Obwohl wir Liebe praktizieren. Aber das wird uns dann vielleicht als irgendein Etikett ausgelegt. Als Diskriminierung oder weiß nicht, was dir vielleicht noch einfällt. Aber grundsätzlich sind wir freie Bürger, wenn wir uns an das Recht halten. Erst wenn wir bewusst was dagegen tun, dann kommen wir in Konflikt mit dem Gesetz. Und was Paulus sagen möchte ist, das Gesetz Gottes bedeutet Liebe und du tust es freiwillig. Ich möchte es freiwillig tun. Ich weiß, dass es gut ist. Gott möchte nur das Beste für mich und für meine Mitmenschen. Deswegen möchte ich freiwillig niemanden umbringen. Und wenn der andere ein Haus hat, kann er das wegen mir haben. Ich bin mit meiner Wohnung auch zufrieden. Ja, okay, vielleicht bin ich ein bisschen neidisch. Ich hätte das vielleicht auch gerne. Kann passieren. Kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Und dann gibt es diese realen Situationen, dass es einfach Unfälle gibt. Wie wir es hier sehen. Wenn wir zum Beispiel bei tiefstehender Wintersonne fahren und die Ampel nicht sehen können und nicht wissen, welche Farbe das ist. Und auf einmal kommen wir an eine Kreuzung, die wir nicht sehen und es kracht. Wir wollten uns an alle Straßenregeln halten, die andere Person auch. Und es passiert ein Unfall, es entsteht ein Schaden. Und das Gesetz wird wirksam. Jemand ist schuld, obwohl eigentlich niemand schuld ist, oder? Das ist hart. Und wenn du so willst, ist es bei Gott genauso. Gott ist gnadenlos gerecht, ohne Jesus. Ohne Jesus ist er gnadenlos gerecht. Mit Jesus ist er auch gnädig. Jesus hat den ultimativen Gerichtsprozess gewonnen, für dich und für mich, aus Liebe. Und wenn seine Liebe überall regieren würde, dann bräuchte es eigentlich das Gesetz gar nicht mehr, weil jeder von der Liebe regiert würde. Als Christ bist du frei von der Knechtschaft des Gesetzes. Du genießt alle Freiheiten und Rechte, die das Gesetz dir gibt. Zum Beispiel ermöglicht dir das Gesetz auch, wenn dir was geklaut wird, wenn eingebrochen wird, dass du die Polizei holen kannst. Das so als Vorbemerkung, wenn Paulus hier seinen Katalog entfaltet. Kannst du mal eine Folie weitermachen? Listet er auf, fangen wir mal mit den ersten vier an. Sexuelle Unmoral, hemmungslose Zügungslosigkeit, Anbetung selbstgewählter Idole oder auch Götzendienst. Ich habe das jetzt mal in eine neuere Übersetzung genommen, weil Götzendienst, da können wir heute, glaube ich, manchmal gar nicht so viel mit anfangen. Oder Okkultismus bzw. abergläubiges Vertrauen auf übersinnliche Kräfte. Hui! Das Christentum hat ja so ein bisschen immer den Ruf, ein bisschen prüde zu sein. Ja? Darf man Sex überhaupt von der Kanzel sagen? Ich sag's jetzt einfach mal. Gott ist der Überzeugung, Sex ist richtig geil. Deswegen hat er sich das ausgedacht. Und er hat eine Grenze dafür gesetzt, einen Rahmen, ein gutes, sicheres Feld, was er Ehe genannt hat. Und alles, was außerhalb da stattfindet, zum Beispiel sagen, naja gut, also so ein One-Night-Stand, das ist bestimmt mal nett, man hat keine Verbindlichkeiten und es macht Spaß, da hat es irgendwie gefunkt. Und naja, mit Ehe, okay, muss letztlich jeder für sich selbst entscheiden. Vielleicht sagt man das sogar, vielleicht kommt einem der Gedanke sogar als Christ. Dann sage ich, okay, vielleicht spricht man davon Liebe. Tatsächlich? Ist es wirklich Liebe? Kann man nochmal klicken. Aha, da ist schon wieder der Löwe, der ein bisschen brüllt. Und was haben wir noch für einen Klick? Den guten Löwen. Aha, und nochmal Klick. Genau, da sehen wir wieder so ein bisschen das Gegenüber. Der eine, der sagt, okay, ich habe hier was richtig Tolles, was richtig, mit Verlaub, Geiles geschaffen. Und jemand anders, der sagt, ich mache das dir madig, das ist überhaupt nicht so geil, das ist langweilig. Zügellosigkeit, okay. Ich schaue mir halt gerne nackte Körper an, okay. Ist vielleicht nicht ganz so toll, aber was soll's. Okay, ist das wirklich Freude, die man dann dabei empfindet? Oder ist es vielleicht doch eher eine Bindung? Und da ist es ein Unterschied, ob man sagt, okay, naja, ist halt so, macht doch eh jeder, ist mir eigentlich egal. Oder ob ich sage, Mensch, eigentlich fühle ich mich scheiße dabei, ich finde es eigentlich gar nicht toll, aber irgendwas zieht mich dahin. Immerhin habe ich ja auch das erlebt. Was mache ich denn nur? Und da merkst du diese Zerrissenheit. Und diese Zerrissenheit, wenn du die noch spürst, dann denke ich, bist du auf dem richtigen Weg unterwegs. Wenn das dir völlig egal ist, dann musst du dich vielleicht sogar fragen, ob du wirklich zu Christus gehörst. Und es ist auch tatsächlich kein Zufall, dass dann direkt als drittes gleich Anbetung selbstgewählter Idole kommt. Also erst die fremde Frau, dann der fremde Gott. So war es bei Salomo. Und das findet man im Alten Testament auch öfter mal. Und auch in der Gegenwart, wenn ich jetzt mal so an Sex, Drugs und Rock'n'Roll denke, so diese Szene, ja, die Mucke hat schon irgendwie was. Aber wenn man, es gibt einen interessanten Bericht von einem der Jans-Brüder, Ken Jans, der sagt, ja, ich habe mit den Rolling Stones und ähnlichen Rockbands der damaligen Zeit zu tun gehabt und du kommst unweigerlich auch mit Sex und Drugs und all diesen Sachen so in Berührung, du kannst dich dem kaum entziehen. Das ist fast schon mit der Musik verbunden. Ich sage bewusst fast, weil ich Rockmusik nicht pauschal verteufeln kann. Aber oft geht es auch mit gottlosen Texten einher, das muss man sich bewusst machen. Aber, und das möchte ich auch sagen, Götzendienst ist nicht nur irgendwie im sexuellen Bereich liegend. Es kann auch was anderes sein, zum Beispiel der Fußball. Ja, da geht zwar unser ganzes Geld bei drauf, aber mein Gott, ist es nicht. Sicher? Vielleicht kannst du dich in diesen zwei Kategorien nicht wiederfinden. Vielleicht ist es eher jedes schöne Kleid, was du siehst, was du unbedingt kaufen willst. Und das ist ja auch nicht schlecht, sich mal was Schönes zu gönnen. Aber wie beherrscht es einen? Wie ist es vielleicht sogar schon, ja, fast so eine Art Anbetung? Abergläubisches Vertrauen auf übersinnliche Kräfte würden, denke ich, viele von uns sagen, also so mit Pendeln so kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Oder mit irgendwelchen esoterischen Sitzungen. Und eine Satansmesse besuche ich sowieso nicht. Aber keine Ahnung. Ich würde jetzt zum Beispiel nicht empfehlen, bei Thalia in der Buchhandlung, wenn man da an Weihnachten den Harry Potter Adventskalender oder so sieht oder weiß ich nicht, den würde ich jetzt meinen Enkeln oder Kindern vielleicht nicht zum Geburtstag schenken. Um jetzt nur mal ein Beispiel zu nennen. Ein Stück weit gibt es da auch persönliche Freiheiten, aber ich kenne Leute, die haben gemerkt, da ist eine andere Kraft dahinter als einfach nur Spaß. Also die haben die Geister dann auch gesehen im Traum, die sie in Harry Potter gelesen haben. Und die Hexe, wie heißt sie nochmal, Blavatsky oder Wablatschki, ist abgeleitet von einer echten Hexe, Helena Blavatsky. Und auf deren Lehren hat auch ein bekannter Adolf Hitler zurückgegriffen und die Nazis. Ja, ganz spannend. Also Vorsicht. Und Feindschaft, Zank, können wir mal weitermachen. Und hier seht ihr übrigens in grün, das sind die Früchte des Geistes, auf die ich heute nicht so genau eingehe, weil das hatten wir schon in der Predigtreihe, ne? Die Frucht des Geistes, auch mit den Kollegen aus der Oberlausitz, wo wir eine Predigt zum Thema Freude hatten, zum Thema Friede, zum Thema Liebe. Jetzt machen wir noch eine Folie weiter. Feindschaft und Zank, ach wir doch nicht, ist doch klar, man muss sich versöhnen als Christen einmal mehr. Aber dem oder der werde ich das nie verzeihen. Okay, kann ich verstehen. Aber wie geht's weiter? Ist das die Lösung? Eifersucht. Der gelingt doch immer alles. Der kriegt doch immer alles. Kein Wunder, dass ich da mal ein bisschen was kontrollieren möchte. Eifersucht. Oh, das geht schnell, oder? Wutausbruch. Ah, ich war, glaube ich, kurz davor, heute wieder einen zu haben. Es lief heute alles ein bisschen anders. Meine Frau war mit den Kindern im Erzgebirge und ich hatte mir schon Zug rausgesucht. Auf einmal war sie da. Sie wollte extra, dass ich mit dem Auto hinfahren kann nach Löbau. Und dann wurde es mit der Zeit aber eng und ich habe mir alles nochmal umgeplant. Und dann, ja, wie das dann so ist mit kleinen Kindern, ein bisschen eingepullert und dann muss man das schnell wechseln. Und dann, ach, war die Iliana traurig, dass sie die Jonna nicht mehr hatte und dann die Großeltern und dann war sie nur noch am Heulen. Und dann, ja, das war alles ein bisschen spannend. Und ich wusste das aber gar nicht, was jetzt der Grund für das Heulen war. Die ließ ich nicht beruhigen. Und irgendwann wurde ich dann ein bisschen ungeduldig und habe dann gesagt, naja, also wenn du jetzt nichts essen willst und das alles nicht willst, dann gehst du halt ins Bett. Ich habe sie nicht angebrüllt, aber ich glaube, ich war härter, als es gut war und als sie es gebraucht hat. Ja, ein bisschen mehr, als es hier mit Langmut und Freundlichkeit gewesen wäre. Ja, und dann wandel mal im Geist, wenn du dann anschließend direkt zur Predigt nach Löbau fährst und weißt, hast auch noch eine in Görlitz. Ah, spannend, ne? Egoistisch. Wir doch nicht. Wir setzen uns doch in Gemeinde ein. Und ich bin wirklich bewegt, das sage ich ganz ehrlich, wie manche von euch sich hier einbringen in Gemeinde. Es bewegt mich tief. Und ich erlebe es bei mir selbst und auch immer wieder, manchmal bei Christen oder ich denke, es ist auch einfach ein Teil unserer Zeit. Man muss doch auch mal an sich denken. Ich brauche das nun mal. Und irgendwann, dass man vielleicht sagt, na, ich bin halt so. Na und? Ja, es ist definitiv kein Aufruf, niemals Nein sagen zu dürfen. Bitte nicht falsch verstehen. Aber es ist auch keine Ausrede, sich selbst zu rechtfertigen. Ich bin halt so. Spaltung, Missgunst, Mord. Huh! Kann man das in einem Atemzug nennen? Gibt tatsächlich verschiedene Quellen vom Urtext, wo man Missgunst auf der einen Seite liest und Mord auf der anderen Seite. Und das ist so eine, Mord steht nie am Anfang einer Kette. Ne? Erst ist man vielleicht ein bisschen feindselig, nicht einer Meinung, dann wird das ganz hart, irgendwann spaltet man sich, dann kommt vielleicht eine langfristige Missgunst dazu und auf einmal, ach, man wollte es ja gar nicht, war der Mord da. Ursprünglich wollte man doch nur für Ordnung suchen. Spaltung, wie schnell ist eine Gemeinde gespaltet? Auf Rechthaberei, war es wirklich einfach nur eine seelsorgerliche Maßnahme, war es nötig oder war es Rechthaberei oder Amtsmissbrauch? Trunkenheit, Festgelage, na Festgelage steht da nicht, Fressgelage hat Paulus gesagt. Das ist die Frage, kann man das unterscheiden, Fressgelage und Festgelage? Okay, ich habe... Ah ja, okay. Also bei Fest hätte ich jetzt an Fest gedacht, ja, man feiert mal. Ja, es ist normal, ne? Dass Jesus hat Wasser in Wein verwandelt auf der Hochzeit zu Kana. Da darf man es auch mal krachen lassen, weil man sich einfach freut. Aber Fressgelage, wenn man nicht mehr aufhören kann und so lange, das hat man bei den Römern gemacht, ja, einen Finger reingesteckt, dann hat man gebrochen und weitergefressen. Und ich glaube, naja, also zumindest geht es uns mehr als gut. Und wenn du noch Gott fürs Essen danken kannst, ich glaube, dann ist es noch kein Fressgelage. Nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Aber man kann sich prüfen. Und Paulus listet das so aus und sagt, das sind die Dinge, die nicht zu Gott gehören, die ihn traurig machen und die letztlich auch euch nicht gut tun. Die euch selbst in den Ruin stürzen, unter Umständen. Wenn man da nicht Gott ans Werk lässt, es auch in die ewige Trennung von ihm führt. Ja, das ist unangenehm. Über sowas predigt man nicht gerne. Und doch steht es auch in Gottes Wort. Vielleicht ist es auch nicht ganz schlecht, denn bei Gott ist Licht, da sieht man die Dunkelheit umso mehr. Bei ihm ist keine Finsternis. Bei ihm hat Lieblosigkeit überhaupt keinen Platz. Vielleicht deshalb noch ein seelsorgerliches Wort von Johannes. Das könnte man nahtlos anschließen, wo er dann sagt: Meine lieben Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr nicht mehr sündigt. Wenn aber doch jemand sündigt, dann haben wir einen Anwalt beim Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und dieser ist die Versöhnung für unsere Sünden. Und zwar nicht nur für unsere, sondern für die der ganzen Welt. Machen wir weiter. Der dritte Punkt also, Gesetzlosigkeit, nein, danke. Können wir uns auch so einen Aufkleber aufs Auto machen, ne? An Anlehnung an Atomkraft, nein, danke. Vielleicht mal Gesetzlosigkeit, nein, danke. Mal gucken, wie lange das Auto unversehrt bleibt. Die Frucht aber, die der Heilige Geist wirkt, ist Liebe, Freude, Friede, Geduld. Kannst du mal weiterklicken? Güte, Treue, Freundlichkeit, Selbstbeherrschung. Ihr dürft euch schon mal freuen, was ich dann dazu zu sagen habe. Dagegen kann das Gesetz nichts tun. Die Früchte haben wir ja nur ausführlich behandelt. Liebe, das ist der Kernpunkt von der Frucht des Geistes. Manchmal ist auch schlechte Frucht dabei, aber insgesamt ist sie gut. Und es ist ein Unterschied, ob ich als Schwein im Dreck liege oder ob ich als Mensch im Dreck liege. Ich finde, mich hat es schon fast traurig gemacht, weil das ist ja einfach nur niedlich, dieses Bild, diese kleinen Ferkelchen da, wie die sich einfach freuen, dass sie im Matsch wühlen dürfen. Das tut ihnen richtig gut. Dafür sind Schweine auch gemacht. Und das ist eine unfassbar geniale auch Verwertung von manchen, wir würden fast sagen, Abfällen. Für die Schweine ist das eine Freude. Aber um beim Bild des Paulus zu bleiben, wo man sagt, okay, sich im Dreck ahlen, das ist nicht das, was gut ist, wenn wir Dreck jetzt mit diesen schlechten Dingen, die wir eben besprochen haben, gleichsetzen. Der unerlöste Mensch hat mit dem Dreck nicht so das Problem. Der freut sich dran und sagt, oh ja, ich fühle mich wohl, was hast du denn? Der freut sich vielleicht nicht nur am Dreck, das ist das normal. Und Jesus möchte so gern, dass wir merken, Mensch, ich will auch, dass du dich wohlfühlst. Aber das ist nicht gut. Da solltest du dich nicht wohlfühlen. Das ist langfristig schädlich, tödlich, Gift. Und deswegen ist es ein Unterschied, ob ich mich im Dreck ahle oder ob ich hinfalle. Mach mal einen Klick weiter und dann sind die Schuhe halt mal dreckig. Und dann rufe ich um Hilfe, wenn ich selber nicht mal hochkomme aus dem Dreck, dass ich rausgezogen werde. Wenn du jetzt erschreckt bist, wie oft du auch als Christ noch hinfällst und sagst, also ich habe noch sehr viel von den Sachen in mir drin, dann habe ich eine Frage an dich. Scheint jetzt vielleicht gar nicht zu passen. Die Frage heißt, was ist stabiler? Holz oder Asphalt? Was meinst du damit? Also wie dick der Teer zum Beispiel ist? Okay, ja, richtig. Aber wenn man jetzt so sein altes Regal zu Hause hat aus Holz und man weiß, morgen kommt der Sperrmüll, das pfeffer ich mal runter. Das geht schön kaputt, hä? So ähnlich wie beim Glas, wenn man es in den Container wirft. Der Asphalt, der lässt da keine Gnade, wenn er Straßendicke hat. Danke für die Differenzierung. Aber, und jetzt machen wir mal die Gegenüberstellung, die zwei Bilder. Ja? Erstmal das Holz und sogar das Metall, was auf dem Asphalt kaputt geht. Und die Wurzel, wenn sie stark geworden ist. Die Wurzel ist aus Holz. Naja, vielleicht so ein bisschen. Auf jeden Fall ist die so stark, eine kleine Wurzel, die kann nicht ausrichten. Die Holzwurzel wird immer stärker, wenn sie die rechten Nährstoffe hat, dass sie sich irgendwann dem Asphalt Bahn bricht und ihn in der Mitte aufbricht. Aber was braucht es dazu, dass das passiert, wie wir es hier auf dem rechten Bild haben? Wachstum, laut, ja, Wachstum, genau. Was noch? Was, Leben? Ja, Wachstum und Leben. Und noch eins, ganz wichtig. Ja, Wasser, genau, Nährstoffe. Und Zeit. Es braucht Zeit. Den Tomaten auf dem Balkon zuzusehen, das macht keinen Spaß, das dauert lange. Und beim Baum erst recht nicht. Bis man da die Äpfel ernten kann, das dauert, bis man da die Frucht hat. Wir hatten sogar schon mal einen Apfelbaum. Nach zwei Äpfeln war Schluss damit. War vielleicht die Wurzel faul. Aber ein starker Baum, der bringt vielleicht auch mal eine schlechte Frucht, aber insgesamt bringt er gute Frucht, weil er weiß, wo er seine Nährstoffe herkriegt und wo gute Nährstoffe zu holen sind. Und das ist, was Paulus deutlich macht und im Hinterkopf hat, wenn er sagt, wandelt im Heiligen Geist. Lasst euch von Gott verändern, um so zu leben, wie es wirklich gut ist, wie es Gott gefällt, wie es dem Nächsten gut tut, wie es am besten gesellschaftsverträglich ist und wie es euch am Ende rettet. Später bringt er dann noch den Sinn, lasst uns nicht das Ziel verfolgen, von Menschen geehrt zu werden. Das ist doch nur leerer Betrug. So versuchen wir nur einander zu übertrumpfen. Ja, wieder vielleicht die Eifersucht, die man so hat. Kannst jetzt ruhig zwei Folien weitermachen. Und das kennen wir vielleicht auch, dass wir Ehre gern haben. Also ich finde das toll, wenn mich jemand lobt. Aber ich bete manchmal direkt dahinter, Herr, gib, dass ich nicht stolz werde. Weil ich weiß, das passiert. Und irgendwann kommt dann wieder was, wo ich weiß, es ist gut, dass nicht alles gelingt. Manchmal ist das dann ein Abbild von einem selbst und nicht man selbst, wenn man sich nur noch in der Ehre igelt und wälzt. Fotos sind ja auch eine gute Sache. Man kann mal Fotos für Erinnerungen machen, ne? Aber dieses ewige Posen, ich weiß ja nicht, wie es euch damit geht, das hat man ja manchmal so in den sozialen Medien, da versucht man nur ein gutes Bild zu machen, dass andere ein gutes Bild von einem haben und das bringt einen selber in Stress und anderen vermittelt es vielleicht ein falsches Bild. Das Gute ist, der Heilige Geist bewirkt, dass du Frucht bringst. Und wenn du hingefallen bist, dann darfst du wieder aufstehen. Der Herr gibt dir Zeit, dass ich irgendwann die Asphaltdecke heben darf, weil Jesus gesagt hat, es ist vollbracht. Und das wünsche ich uns in der neuen Woche. Ich habe das dann heute, um damit zu schließen, als ich dann nur losfuhr, nach der Sache, wo ich wusste, wir hatten jetzt vielleicht uns nicht fett gestritten, aber irgendwie war doch so ein leichter Unfriede da. Und ich dachte mir, toll, das hier zu vorne predigt, ist gar nicht schön. Ich dachte, okay, dann versuch es jetzt mal in leichter Version zu praktizieren, bete einfach mal. Herr, bitte gib jetzt Kraft für die Predigt. Tut mir leid, das war jetzt auch irgendwie nicht so gut. Und hab Dank, dass dein Wort nicht leer zurückkommt. Darauf vertraue ich. Nehmt das mit, was ihr als richtig erkannt habt. Ich bete noch. Herr, danke für dein Wort. Lass es Wurzeln schlagen. Danke für deine bedingungslose Liebe und Treue zu uns. Amen.